schlechter als alle anderen. Die kriegen das doch viel besser auf die Reihe. Ich habe auch nicht genug Glauben. Wie könnte ich beten? Mein Glaube wird doch nicht reichen. Ich habe so viel Schlechtes in meinem Leben erlebt. Das ist doch der Beweis. Gott meint es doch nicht gut mit mir. Oder der ist doch gar nicht mächtig, in mein Leben einzugreifen. Oder ich glaube, nur wenn ich mich anstrenge und meine Fehler gut verstecke, dann werde ich von anderen gemocht. Dann werde ich auch von Gott gemocht. Es sind die Sorgen in unseren Gedanken, denen wir immer wieder nachgehen. Und Sorgen können dazu führen, dass ich vorsichtig bin und gute Vorkehrungen treffe. Über die Sorgen spreche ich nicht. Aber es können die Sorgen sein, die uns so nagen, Gedanken, die uns gar nicht mehr loslassen. Wir machen uns viel Sorgen um etwas und merken nachher, es ist doch unnötig gewesen. Und wie viel Kraft hat es uns geraubt? Wie stark ist dieser Trampelpfad der Sorgen eigentlich getrampelt in unserem Leben? Es ist diese negative innere Stimme. Es wird bestimmt schlimm kommen. Das wird den Bach runtergehen. Diese Krankheit wird kommen. Oder dieser Krieg wird kommen. Dann wird es uns allen ganz schlecht gehen und ich werde elendig krepieren. Sei mal ehrlich zu dir selbst. In wie vielen von diesen Gedanken findest du dich wieder oder hast vielleicht hier auch gesessen? Die Kerstin stellt sich hier vorne hin, jetzt sollte sie Gottes Wort predigen und jetzt kommen mir erstmal so viel, was eigentlich überhaupt nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, oder? Bei wem klingen die Alarmglocken hoch? So, boah, da steht doch alles ganz anders in der Bibel und Mensch, so sollten wir doch nicht denken, oder? Bist du auch so? Ja, klar. Aber trotzdem, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, ist doch da vieles in uns. Und das ist ganz normal. Wichtig ist nur, dass wir da nicht stehen bleiben. Doch, dass wir vielleicht stehen bleiben und uns unsere Trampelpfade mal anschauen und sagen, Jesus, hilf mir, auf eine andere Art und Weise zu denken, mich zu verändern. Was würde sich in unserem Leben verändern, wenn wir diese fatalen Glaubenssätze ablegen könnten? Und wenn wir unser Denken wirklich verändern könnten, dass wir so denken, wie Gottes Wort es über uns sagt, wie würde sich unser Leben verändern? Ich glaube, viele von uns würden das tun, wozu Gott sie gerufen hat. Ich glaube, dass viele von uns gar nicht in dem leben, was Gott eigentlich möchte von uns, wie er uns gebrauchen möchte. Wir sind so viel zurückgehalten. Was würde das freisetzen? Was würde es freisetzen in unserem Leben, wenn wir begreifen würden, dass wir trotz unserer Fehler geliebt sind und angenommen sind, dass wir sie nicht verstecken brauchen? Was würde es uns freisetzen? Wie oft sind wir zurückgehalten, etwas nicht zu tun, weil wir Angst haben, Fehler zu machen? Wie oft sind wir nicht authentisch in unseren Beziehungen miteinander, auch in der Gemeinde, weil wir denken, wenn der sieht, wie ich wirklich bin, wenn ich von diesem Versagen erzähle, ich werde nicht mehr gemocht. Die werden mich hier anschauen wie die größte Sünderin. Wie hält es uns zurück in einem unauthentischen Lebensstil und hält uns fern davon, dass wir uns wirklich begegnen und wirklich einander aufbauen und ermutigen können? Ich möchte mit euch zusammen heute den Gideon anschauen. Gideon, wo bist du? Ihr habt hier heute eine Kerstin stehen, die meistens Kinderstunde macht und darum, ich habe lange nach einem Bild von Gideon geschaut, was so passend ist für einen Erwachsenengottesdienst. Ne, ihr sollt doch hier nicht denken, jetzt hier die Kerstin macht sie ja Kinderstunde mit uns. So, aber dürft ihr auch sehen, was es so für schöne Bilder in der Kinderstunde gibt. Ich fand das das beste Bild von Gideon. So, die Geschichte von Gideon steht in Richter 6. Gideon lebte in einer Zeit, als es dem Volk Israel so richtig schlecht ging. Die waren unterdrückt von mehreren Völkern, von den Midianitern und noch anderen. Und die haben denen das Leben so richtig schlecht gemacht. Das war echt eine fürchterliche Zeit. Die haben ihren Ertrag gesammelt und die Ernte eingesammelt und wussten schon, bald werden diese Völker kommen und die werden über uns hereinfallen wie die Heuschrecken und sie werden uns alles wegnehmen. Und das haben die gemacht. Die sind immer wieder gekommen und haben alles weggenommen. Jedes Tier, jedes Getreide, jeden Honig, alles haben die weggenommen. Und der Gideon, wir haben jetzt hier eine Situation, der ist jetzt gerade dabei, Gideon ist ein junger Mann, so, und der ist gerade dabei, noch schnell das Getreide zu verstecken. Weil jetzt würde die Zeit kommen, wo die Midianiter und die anderen Völker kommen, um alles wegzunehmen. Und der ist schnell noch dabei, das alles zu verstecken. Das Volk Israel hat geschrien zu Gott und hat um Hilfe geschrien zu Gott. Aber erstmal passierte nicht viel. Was dann passierte ist, der Engel des Herrn kam zu Gideon, als er gerade dabei war, die Ernte vor den Midianitern zu verstecken. Der Engel des Herrn kam zu Gideon, andere Richtung, und sagte zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wusstest du das in dem Moment, dass Gideon ein tapferer Held ist? Gott sieht in Gideon etwas, was er selber nicht gesehen hat und kein anderer gesehen hat. Und auch etwas, was man in dieser Situation noch nicht an diesem jungen Mann sehen kann, der gerade dabei war, ganz defensiv zu sein und noch schnell Sachen zu verstecken. Aber Gott sieht etwas, was andere noch nicht sehen können. Und so ist es auch in deinem Leben. Gott spricht heute auch dir zu, dass er mit dir ist und dass du tapfer bist. Viele andere gute Dinge spricht er dir zu. Hör, was Gott heute über dich sagt, was er Ermutigendes über dich sagt. Und auch wenn du es noch nicht sehen kannst in deinem Leben, du bist trotzdem dazu gerufen. Der Gideon, er antwortete, wenn der Herr, das ist jetzt Vers 13, Richter 6, Vers 13, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen und wo sind alle seine Wunder? Nun aber hat der Herr uns verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Boah, der Gideon war ehrlich, oder? Ja, Gott sagt zu ihm, der Herr ist mit dir. Was ist denn das hier? Der Herr ist mit dir. Bitteschön, meine Erfahrung zeigt was ganz anderes. Wir werden hier Jahr für Jahr ausgeraubt. Wir haben auch schon zum Herrn geschrien und es ist nichts passiert. Aus meiner Erfahrung schließe ich mal hier, der Herr, der ist ja mal gar nicht mit mir. Wo sind denn all die Wunder? Der war vor vielen Jahren mit dem Volk Israel, als er sie aus Ägypten geführt hat. Aber bitteschön, wo ist er denn jetzt? Was wir hier sehen können, hey, der Gideon ist ehrlich. Und wenn es dir so geht, dass du auch mal daran zweifelst, ob Gott wirklich mit dir ist und ob er mächtig ist, in deinem Leben etwas zu verändern, dann darfst du auch Gott gegenüber ehrlich sein und sagen, ja, du sagst das, aber im Moment fällt es mir echt schwer, das zu glauben. Wo bist du denn? Wo sind denn deine Wunder? Wir dürfen mit Gott ehrlich sein. Oh, Moment. Und dann Vers 14. Dann sagt der Engel zu Gideon, geh in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann gibt er uns auch das, was wir brauchen. Deine Kraft reicht. Aber der Gideon sagte noch weiter in Vers 15. Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meinem Haus. Gideon sagte, du sagst, ich bin hier der tapfere Held und ich soll das Volk erretten. Hey, aber ich habe überhaupt nicht das, was ich brauche. Wie oft sagen wir das, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn eine Herausforderung bevorsteht, ich habe gar nicht das, was ich brauche. Ich habe vielleicht die Ausbildung dazu nicht, mir fehlt das Geld oder ich finde auch, dass meine Gaben gar nicht dazu passen. Und wir sehen ganz viel Selbstzweifel bei Gideon. Wie hat er sich selber gesehen? Er sagte, ich bin der Kleinste. Und meine Verwandtschaft, das ist auch die Kleinste. Wenn du doch schon hier das Volk erretten willst, dann nimm doch jemand von den Älteren, nimm jemand von denen mit der größeren Verwandtschaft. Die können doch hier wirklich mehr reißen und das schaffen. Aber mich suchst du aus? Ich bin doch der Kleinste. Was für Trampelpfade waren eigentlich in Gideons Leben? Sein Glaubenssatz war, ich kann hier nichts erreichen, weil ich der Kleinste bin. Ich habe auch nicht genug. Was habe ich denn schon? Und der Engel sagt zu ihm wieder, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen. Hey, wenn Gott mit dir ist und Gott dir einen Auftrag gibt, dann gibt er dir auch die Kraft dafür. Dann sagt er auch zu dir, es ist egal, auch wenn du denkst, du bist klein und du hast nicht genug. Wenn Gott sagt, ich gehe mit dir, dann wird er dir auch die Kraft dafür geben. Die Geschichte mit Gideon geht weiter. Und ja, Gideon hat tatsächlich diese Völker in die Flucht geschlagen. Könnt ihr mal weiterlesen in Richter. Ist eine ganz spannende Geschichte, wie Gott das gemacht hat. Und er hat den Götzendienst abgeschafft und hat viel wirklich für Gott erreicht. Aber es stand am Anfang ein Gideon, der ganz viel Selbstzweifel hatte und der dann aber auf Gott gehört hat. Und was hier noch interessant ist, der Gideon, der hat nicht von einem Moment auf den anderen seine Selbstzweifel und seine Zweifel an Gott abgelegt. Das ging auch nicht so. Das war auch ein Prozess. Und es war ein ganz schön spannender und langer Prozess, den Gott auch mitgegangen ist. Und Gott war nicht ungeduldig mit Gideons Prozess. Schau mal, was passiert ist. Gideon sagte in Vers 17, gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Gib mir ein Zeichen, dass das wirklich so sein wird. Und dann hat Gideon Gott tatsächlich dreimal auf die Probe gestellt. Einmal, das erste Mal hat der Engel so mit Feuer diese Opfergabe verzehrt. Und ein andermal, das hatte Gideon auch noch nicht gereicht, dann hat er so ein Wollvlies ausgelegt und dann sollte zuerst alles andere nass sein und nur dieses Wollvlies nicht und beim zweiten Mal nur das Wollvlies und alles andere nicht. Er hat richtig seine Zeit gebraucht, bis er dem Glauben schenken konnte, was Gott über ihn sagt und über seine Kraft sagt. Und Gott hat Geduld gehabt und ist mit ihm gegangen. Alles okay? Vorne irgendwas los. Okay. Und du bist heute auch eingeladen, so wie Gideon, deine Gedankenmuster zu verändern. Dazu fordert uns die Bibel sogar auf. Du bist eingeladen, in einer neuen Art und Weise über dich, über Gott und über die anderen zu denken. 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Danken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christus. Es geht darum, dass wir unsere Gedanken überprüfen und dafür sorgen, dass sie zu dem passen, was Gott über uns sagt. Dass unsere Gedanken Christus gegenüber gehorsam sind. Dein Gehorsam Christus gegenüber fängt an mit dem Gehorsam deiner Gedanken Christus gegenüber. Na, komm schon. Römer 12, Vers 1. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinns, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille ist. Es geht um die Erneuerung unseres Sinns, die Erneuerung unserer Gedanken. Und was hier auch spannend ist, dass hier steht, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Da steht nicht, verwandle dich selber in deinem Wesen. Da steht, lass dich verwandeln. Lass euch verwandeln, euer Wesen verwandeln. Wer ist es denn, der unser Wesen verwandelt? Es ist der Herr. Wir sind nur begrenzt selber dazu fähig. Es kommt darauf an, dass es der Herr macht. Ist das nicht entlastend, dass es Gott tut? Er ist derjenige im Prozess deiner Veränderung. deines Wesens. Und auch wenn du manchmal denkst, ich sehe noch so viel, was noch nicht so ist, wie Jesus es möchte. Und wie kann ich das jemals schaffen, irgendwie so zu werden wie Jesus? Hey, werden wir alle nicht schaffen auf dieser Erde. Aber wer diesen Prozess steuert und wer das macht, dass du verändert wirst, das ist Jesus. Aber in diesem Vers steht, dass es schon etwas gibt, was unser Auftrag ist. Wir werden nämlich von ihm verwandelt durch die Erneuerung unserer Gedanken. Und die Erneuerung unserer Gedanken, das ist schon etwas, was wir auch selber tun können und was wir selber zusammen mit dem Heiligen Geist tun können. Also es geht darum, bei der Erneuerung des Denkens, dass wir uns selber beobachten, welche Glaubenssätze, welche Gedanken sind immer wieder da in unserem Leben. Wenn ich eine neue Aufgabe, eine Herausforderung angehen möchte, welcher Glaubenssatz steht da in meinem Herzen? Steht er, dass ich es schaffe mit Gottes Hilfe, oder ist da ganz viel Entmutigendes, ganz viel Selbstzweifel? Beobachte deinen inneren Dialog und stell in deinem inneren Dialog den Heiligen Geist dazu, dass er sich den anhört, mit dir zusammen, deinen inneren Dialog, was innerlich in dir los ist. Und dann beginne mit Gott zusammen auf eine neue Art und Weise zu denken. Hinterfrage deine Überzeugung zusammen mit Jesus. Letztendlich ist es die Bibel und Gottes Wort, von denen wir unsere Überzeugung immer wieder hinterfragen lassen sollen und transformieren sollen. Ist es nicht so gut, dass das Wort Gottes eine Kraft hat? Das Wort Gottes ist kräftig und mächtig zur Zerstörung von Festungen. Es sind diese Gedankenfestungen. Das Mächtige, was wir haben, um unsere Gedanken zu verändern, ist das Wort Gottes, was die Kraft dazu hat, oder? Und wenn wir so dann die alten Trampelpfade verlassen und neue Wege gehen wollen, merken, da haben wir nicht nach Gottes Art und Weise gedacht und das Wort Gottes sagt was anderes und wir fangen an, auf eine andere Art und Weise zu denken, neue Wege zu gehen, dann kann das manchmal ganz schön düster aussehen und das ist ganz schön schwierig, da durchzugehen. Aber ich will dir noch ein ermutigendes Bild dazu zeigen. Du gehst diesen Weg nicht alleine, sondern dein Führer, dein Leiter in deinem Prozess, das ist Jesus, das ist der Heilige Geist, der dir seine Hand hinhält und der zu dir sagt, komm, ich führe dich dazu. Mach das in meinem Tempo, mach das in dem, was ich dir zeige. Du bist nicht alleine, ich führe dich dadurch. Wir sind als Christen eingeladen, auf eine neue Art und Weise über uns selber zu denken. Wir hören viel in dieser Welt über das positive Denken, dass es wichtig ist, doch positiv zu denken. Und wenn wir nur positiv denken würden, dann müssen wir uns nur dieses und jenes vornehmen und dann werden wir das auch schaffen. Wenn ich nur so richtig glaube, dass ich das auch schaffen werde, ja, dann werde ich es auch schaffen. Das sagt das positive Denken. Was ist eigentlich der Unterschied dazu, einfach psychologisch positiv zu denken und von Jesus die Gedanken erneuern zu lassen? Ist das eigentlich dasselbe? Bedeutet das eigentlich, ja, positiv denken, psychologisch, hey, das ist gut und wichtig und ist ja klasse, die Bibel ist ja voll von positiven Gedanken über mich, dann mache ich jetzt positives Denken mit der Bibel, ist doch toll, da sind doch ganz viele Impulse dabei. Gibt es auch noch ein paar andere schöne Zitate von Leuten, die kann ich auch nehmen, aber die Bibel ist doch klasse, die nehme ich auch. Habe ich dann Erneuerung der Gedanken? Ist der Unterschied zwischen positivem Denken und Erneuerung der Gedanken im Sinne Jesu, dass ich eben alles aus der Bibel nehme und nicht woanders? Oder wo ist da eigentlich der Unterschied? Die Erneuerung der Gedanken durch Gott und den Heiligen Geist hat einen Unterschied zu dem positiven Denken, was wir in dieser Welt sehen. Beim positiven Denken heißt es, du musst nur glauben, dass du es schaffst und dann kannst du alles erreichen. Und wie oft nehmen wir das auch in unsere christlichen Kreise herein? Dann wird der Bibelvers genommen, Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Toll, ich kann mir hier was vornehmen, diese Karriere und dieses und das. Ich nehme mir das vor, so meine Gedanken, die ich habe für mein Leben. Und das ist toll, ich nehme mir diesen Bibelvers und all das Ermutigende, was Gott sagt. Und alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Toll. Ist das, was die Bibel meint? Nein, das meint sie nicht. Wir können durch diese Art und Weise des Denkens in eine ganz große Überheblichkeit kommen. Nicht mehr Gott ist der Mächtige, wir sind der Mächtige. Nicht mehr wir dienen ihm, sondern er dient uns, damit wir unsere Ziele erreichen, damit wir endlich positiv denken über uns. Wir machen Gott zum Diener für unsere Wünsche und Ambitionen. Aber in Wirklichkeit ist es so, wenn Gott dich beauftragt hat für eine Sache, dann kannst du alles mit ihm tun. Mit ihm zusammen, dann kommt die Kraft von ihm. Dass ich alles kann durch Christus, kann auch bedeuten, ich kann vielleicht etwas Bestimmtes nicht erreichen. Das schaffe ich nicht. Meine Kraft reicht nicht dafür. Ich würde es vielleicht gerne, aber Gott hat es nicht vorgesehen für mein Leben. Dann bedeutet, alles kann ich durch Christus, dass ich das aushalten kann. Ich kann trotzdem wissen, ich bin wertvoll und ein geliebtes Kind Gottes, auch wenn ich diese Sache nicht haben kann und nicht erreichen kann. Ich kann durch Gottes Frieden und Gegenwart in Frieden kommen mit meiner Geschichte, mit meiner Persönlichkeit. Und ich kann das Leben mit Gott und in seiner Gegenwart genießen. Philipper 4, Vers 13, da steht übrigens, dass Paulus sagt, ich weiß, Mangel zu haben und ich weiß, zu hungern. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Der Unterschied zum positiven Denken ist als Christ, der Maßstab für dein Denken ist die Bibel und das Wort Gottes. Und der Leiter im Prozess deiner Erneuerung und deiner Gedanken ist der Heilige Geist. Und das Ziel deiner Erneuerung sind nicht deine eigenen Ziele, sondern das Ziel ist nicht einfach dein eigenes Wohlergehen und dein Erfolg, sondern das Ziel ist, dass du so wirst wie Jesus, dass du ihn mit deinem Leben ehrst. Erneuerung des Denkens im christlichen Sinn bleibt auch nicht stehen bei mir selbst. Erneuerung des Denkens im christlichen Sinn hat auch mit meinem Nächsten zu tun. Es geht darum, auch wie ich über den anderen denke. Ich soll über mich selber eine gottgemäße, wohlwollende, wertschätzende Haltung haben, verstehen, wie wohlwollend und wertschätzend Gott mir gegenüber ist. Und ich bin dazu gerufen, diese wohlwollende und wertschätzende Haltung auch anderen Menschen gegenüber zu haben. Hey, Gott ermutigt dich so viel. Viele Worte der Ermutigung findest du in der Bibel, aber Gott sagt sie zu dir und er sagt sie zu deinen Brüdern und Schwestern. Römer 14, Vers 19 heißt, lass uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Und in 1. Korinther 14, Vers 12 strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Wir können einander helfen, dass unsere Gedanken immer mehr Christus entsprechen. Dass wir das Wohlwollen und die Wertschätzung Gottes gegenüber wirklich verstehen, indem wir einander ermutigen und auferbauen und nicht einander niederreißen. Das macht so einen Unterschied. Deshalb sagt Paulus das immer wieder, seid überfließend zur Erbauung der Gemeinde. Und wenn du immer mehr erkennst, wie Gott dich sieht, wird das automatisch auch verändern, wie du den anderen siehst. Und hey, das gelingt nicht immer, oder? Aufzuerbauen zu seinem anderen gegenüber. Ich kenne echt Situationen, wo ich auch mal jemanden was an den Kopf geknallt habe, wo ich so dachte, meine Güte, ich sollte was Auferbauendes sagen und es sollte widerspiegeln, wie Christus über diese Person denkt. Und ich habe hier gerade sowas Mieses gesagt, das ist nicht aufbauend, das ist eher niederreißend. Aber wie ermutigend und hilfreich kann es sein, wenn wir einander auferbauen? Das ist übrigens, glaube ich, auch ein prophetischer Lebensstil. In 1. Korinther 14 geht es nämlich darum, da ihr eifrig nach den Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Hey, wenn wir einander ermutigen und auferbauen, miteinander sprechen und uns zeigen, wie Gott uns sieht, dann ist das auch prophetisch. Dann sprechen wir übereinander das aus, was Gott über uns sagt. Gib mir meine Wasserflasche. Das brauche ich. Kennt ihr den noch? Hallo, mein Name ist Auserwählte. Ja. Juhu. Hast du dein Schild auch noch? Wer hat dieses Schild noch? Gab es vor ein paar Wochen zur Predigt? Ja? Wo hast du es hingetan? Ich habe es bei mir am Kleiderschrank. Wenn ich mein Kleid. Ah, da! Super! Ich habe bei mir am Kleiderschrank, wenn ich so die Tür aufmache, dann habe ich das da reingeklebt. Und dann sehe ich das jeden Morgen, wenn ich mir was anziehe. Und heute dachte ich, bringe ich es mal mit, weil es auch so passt, ne? Genau. Es ist so wichtig, dass wir das selber wissen über uns. Aber wir können auch im Gespräch und in dem, wie wir miteinander umgehen, uns auch gegenseitig immer wieder hier diese Sticker ankleben. Du bist auserwählt. So, genau. Wie machen wir das? Die Trampelpfade in unserem Denken verändert werden. Es ist das Wort Gottes, in dem die Kraft liegt, uns zu verändern. Das Wort Gottes, von dem es auch heißt in der Schrift, das ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und es trennt die falschen Gedanken von den richtigen Gedanken und kann dir eine Klarheit bringen in das, wie Gott dich sieht. Und wer kennt das hier? Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell. Ich habe jetzt rausgefunden, dass das auch ganz spannend ist, beim Bibellesen sich das mal anzuschauen. Also das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun sagt, wenn ich als Mensch etwas von mir gebe, also etwas sage, bin ich auf vierfache Weise wirksam. Jeder meiner Äußerungen enthält, ob ich will oder nicht, vier Botschaften gleichzeitig. Also. Und Gott kommuniziert mit dir auch über die Bibel. Wenn du die Bibel liest, kommuniziert Gott mit dir über die Bibel. Und je nachdem, mit welchem Ohr du hörst, wirst du auch eine unterschiedliche Botschaft oder einen unterschiedlichen Fokus haben. Schaut mal, es gibt einmal die Sachinformation. Wenn wir miteinander reden, dann gibt der redet, eine Sachinformation weiter an den anderen. Worüber informiere ich? Das ist das Blaue. Und er gibt eine Selbstkundgabe weiter, was ich von mir zu erkennen gebe. Das ist das Grüne. Und er gibt einen Beziehungshinweis weiter, was ich von dir erhalte und wie ich zu dir stehe. Das ist das Gelbe. Und es ist ein Appell dabei. Was möchte ich mit dem, was ich sage, erreichen? Und wenn wir jetzt die Bibel lesen, lesen wir sie meistens, die meisten von uns, mit dem Appellohr. Wir lesen sie mit dem Fokus, was will denn Gott jetzt nur, was ich tun soll und was ich anders machen soll? Wir lesen sie vielleicht auch mal gerne mit dem Ohr, mit dem blauen Ohr oder mit dem Sachinhalt. Was kann ich denn hier alles lernen über die Bibel? Wie ist das denn? Wer ist denn hier wer? Und wo haben die denn gewohnt? Und was passiert denn jetzt? Und ich will ja auch genau wissen, wie die Geschichten in der Bibel so sind und was da so passiert sind. Ich will ein paar mehr Sachinformationen, so informiert sein über die Bibel, ne? Und wir hören sie vielleicht auch mit dem Selbstkundgabeohr. Was sagt dieser Bibelvers eigentlich über Gott aus? Was sagt es über seine Liebe aus, über das, wie er ist, wie mächtig und wie stark er ist? Und wir können die Bibel lesen mit dem Beziehungsohr, mit dem gelben Ohr. Jeder Bibelvers oder die Bibel sagt auch etwas darüber, wie Gott zu uns steht und wie er uns sieht. Und ich glaube, dass viele von uns die Bibel hauptsächlich mit dem Appellohr hören. Und dass wir gut daran tun, die Bibel auch mal mehr mit dem Ohr, mit dem Beziehungsohr zu hören. Was sagt dieser Bibelvers, diese Geschichte eigentlich aus, wie Gott mich sieht, wie meine Beziehung zu ihm ist? Was sagt dieser Bibelvers vielleicht auch darüber aus, wie Gott selber ist? Sonst überhören wir oft das, was Gott zu uns sagt und zu der Beziehung zu uns sagt. Es ist ganz spannend, wenn du dir die Paulusbriefe anschaust, also zum Beispiel den Korintherbrief. Paulus hat ja ganz schön auf den Putz gehauen und auch wirklich gesagt, so Missstände angeprangert, was da echt nicht gut läuft. Ne? Der hat ja auch kein Blatt von Mund genommen. Eigentlich alle Briefe, ne? Epheserbrief, Korintherbrief und so. Ne? Und das ist aber total interessant, der fängt nicht an, seine Briefe damit, dass er dann sagt, das sollt ihr anders machen und das sollt ihr anders machen und da seid ihr nicht richtig. Der fängt an mit dem, mit diesem Beziehungshinweis. Er fängt an damit, ihnen zu zeigen, wer sie sind in Christus und wie ihr Stand ist. Er sagt zu ihnen, Geliebte Gottes, berufene Heilige, Geheiligte in Christus. Meine Güte, wenn du dir nachher anschaust, was da in der Gemeinde los war, ja? Und wie die gezofft haben und was es für Unmoral gab, meine Güte. Und dann schreibt er als erstes in seinen Bibelversen, ihr Geheiligten im Herrn, ihr Berufenen, ihr Geliebten Gottes. Warum macht er das? Weil es wahr ist, dass wir trotz unserer Fehler von Gott geliebt und angenommen und vergeben ist. Und weil wir es brauchen, zuerst zu erfahren, dass wir dass uns vergeben sind, ist und wie Gott uns sieht, bevor wir die Kraft haben, die schwierigen Dinge in unserem Leben anzugehen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du das Ohr, bevor du das Appellohr hörst, dass du auch hörst, wie Gott dich sieht. Weißt du, wenn wir uns selber als Sünder sehen, die immer wieder sündigen, dann werden wir auch wenig Kraft haben, dagegen zu widerstehen. Aber wenn wir verstehen, dass wir geheiligt und geliebt und gerechtfertigt sind von Gott, und wenn uns dann trotzdem Sünde passiert, dann werden wir mit der Gnade Gottes mehr Kraft aufbringen, auch dagegen vorzugehen. Ja, ich möchte mit euch als nächstes ein paar Glaubenssätze anschauen, die wir im Leben haben und will das so gegenüberstellen mit dem Wort Gottes und will damit auch ermutigen, vielleicht ist der ein oder andere Satz dabei, den du bei dir selber auch erkennst. Vielleicht hast du aber auch ganz andere Glaubenssätze, die du überprüfen musst mit dem, ob sie mit Gott übereinstimmen. Dann nimm das heute mit. Die Bibel danach zu lesen und auf Gott zu hören und deine Gedanken zu verändern. Ein Glaubenssatz kann sein, Liebe muss ich mir verdienen. Etwas, was oft in der Kindheit entstanden ist. Ich darf keine Fehler machen. Gott aber sagt zu dir, ich liebe dich bedingungslos. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus liebt dich auch als Sünder. So hat er dich angenommen. Du kannst gar nicht mehr bei Gott beliebt sein als jetzt. Und auch wenn du noch mehr Dinge überwunden hast, trotzdem wird Gottes Liebe für dich dieselbe sein. Die kann gar nicht mehr sein, als sie jetzt ist. Ich bin nicht gewollt. Wie viele Menschen haben diesen Glaubenssatz in ihrem Herzen? Vielleicht, weil die Eltern sie nicht gewollt haben oder sie viel Ablehnung durch andere Menschen erfahren haben. Die Bibel sagt, der Allmächtige hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt. Du bist gewollt. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Wie viele denken das? Ich mag mein Äußeres nicht, ich mag mein Temperament nicht, ich mag den Mix meiner Gaben nicht. Aber Gott hat dich gut gemacht, so wie du bist, mit deinem Aussehen, deinem Temperament und deinen Begabungen. Im Psalm 139, Vers 14 steht, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo es mir nicht gefallen hat, dass ich, hätte ich mir gewünscht, ich wäre gerne extrovertierter. Ich bin eher manchmal ein bisschen schüchtern und bin eher so zurückhaltend. Und es gab Zeiten, wo ich mich sehr darüber geärgert habe, wo ich mich so gefreut habe, wenn andere so extrovertierter sind und denen das einfach so leichter fällt, so von sich zu erzählen und auf andere zuzugehen und so, ne? Ich hätte eigentlich gern, dass ich nicht so eine Stille bin. Und es hat Zeit gebraucht, dass ich das wirklich annehmen konnte von Gott. Dass er mich so gemacht hat und dass es gut so ist. Hey, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er am Ende gesagt, und es ist gut. Und das hat er auch zu dir gesagt, und es ist gut. Und wenn du anders sein solltest, dann wärst du anders. Genauso wie du bist, bist du gewollt. Und ist es auch richtig, da wo du jetzt bist, an dem Ort, in der Familie, an dem Arbeitsplatz, genau da ist es richtig und Gott will dich, dass du so bist, wie du bist. Ich habe nachgemessen, du bist großartig. Wie oft denken wir als Christ, ich kann mich nicht verändern. Das habe ich mir schon vorgenommen. Da will ich wirklich, dass es besser wird mit mir, dass ich mich verändere, aber ich schaffe es nicht. Gott geht mit dir den Prozess der Veränderung. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wenn Gott, wie viele Menschen glauben, sie werden das nie schaffen, sich zu verändern. Aber weißt du, wenn Gott dir den Willen gegeben hat, dich in einem bestimmten Bereich zu verändern, dann wird er dir auch die Kraft dazu geben. Der Schlüssel ist, er wird es tun. Es kommt von ihm. Hab Geduld mit dir. Gott ist dran. Das habe ich auch immer mal wieder von Leuten gehört, die so Sorge haben. Hey, ich glaube jetzt an Jesus. Ich lasse mich vielleicht jetzt auch taufen oder bin schon getauft, aber ich habe echt Sorge, dass ich es nicht schaffe, bei Christus zu bleiben. Dass irgendwas passiert, dass ich vielleicht verfolgt werde und unter Verfolgung dann ihm entsage oder dass die Versuchung so groß ist und ich Christus verlasse. Ich habe da so Sorge vor. Ich will dir heute zusprechen, dass Gott zu dir sagt, er trifft Vorsorge. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Die Bibel sagt, dass er nicht mehr Versuchung an uns heranlassen wird, als wir sie widerstehen können mit seiner Kraft. Viele Christen auch glauben, der Teufel hat Macht über sie. Der ängstigt sie, der macht da was in ihrem Leben, der hält was auf in ihrem Leben, die sich auch fürchten vor dem Teufel. Ja, der Teufel ist auch mächtig, aber weißt du was? Christus ist mächtiger. Ja, er hat den Feind entwaffnet. Der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Auch das Böse, was du erlebst in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsplatz, was so groß und stark scheint und einen negativen Einfluss auf dich zu nehmen scheint, dich gefährdet, da sagt das Wort Gottes, hey, der in dir ist, der ist ja stärker als der in der Welt ist. Diesen Stand hast du in Christus. Und wie viele haben den Glaubenssatz, ich muss alles alleine schaffen. Vielleicht musst du es immer alleine als Kind auch schaffen. Du hast wenig Hilfe von anderen erfahren. Aber Gott sagt, du darfst dir helfen lassen von Gott und von Menschen. Rufe mich an in der Not und ich will dich retten, sagt die Bibel. Die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir einander dienen sollen. Ja, wenn die Bibel uns auffordert, dass wir einander dienen, dann sind wir auch, heißt das auch, dass wir Gläubige sind, die wir uns auch helfen lassen dürfen. Das bedeutet nicht nur, ich bin derjenige, der dient, sondern ich darf mir auch dienen lassen. Ich darf auch sagen, wenn ich Hilfe brauche. Du musst es nicht alleine schaffen. Oder wir glauben, ich werde nicht genug haben. Ich werde nicht genug zu essen, zu trinken haben oder ich werde nicht genug Menschen haben, die mich mögen und die mich wertschätzen. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Er weiß genau, was du brauchst und er gibt dir alles, was du brauchst. Habe keine Sorge, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Christus Jesus. 4, Vers 19. Da ist ein Gott, der weiß, was du brauchst. Und er hat nicht wenig, um es dir zu geben, sondern der hat den Reichtum an dem, was er dir geben kann. Habe keine Sorge. Und wenn du empfindest, dass du nicht genug hast und dass du im Mangel bist, so möchte ich dir das heute trotzdem sagen. Vielleicht geht es an mancher Stelle darum, dass wir vielleicht anderes von Gott empfangen, mit dem er uns auffüllt, dass wir unseren Fokus im Leben verändern. Aber Gott ist da und er gibt dir das, was du brauchst. Ich bin verlassen. Viele Menschen glauben das, sie sind verlassen und sie sind alleine. Aber Gott ist bei dir. Weißt du, es gab eine Zeit in meinem Leben, die war schwer. Viele von euch wissen das. Ich hatte Krebs und bin durch, habe viele, viele Sorgen gehabt, war mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt weiterleben werde und bin auch durch viele Unsicherheiten gegangen mit allen Therapien und so weiter, die dazugehören. Aber trotz allem habe ich immer gewusst, Gott ist bei mir. Und das sind die Bibelverse, die mich getröstet haben. Gott wird mich nie verlassen, er wird immer bei mir sein. Und das ist ja auch bei dir. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Was haben wir heute gesungen? Er ist bei uns, seine Liebe ist höher und tiefer und er ist bei uns im Tal und auf den Höhen. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und manchmal denken wir fühlen uns so alleine und es kann sich auch mal so anfühlen, als hätte Gott uns verlassen. Wisst ihr, es gibt Zeiten, da spürt man viel von Gott. Im Lobpreis und wenn man die Bibel liest, dann spricht einen Gott an. Es gibt aber auch Zeiten, da ist das nicht so. Und das möchte ich dir einfach zusprechen, wenn du denkst, ist irgendwas falsch an mir, dass ich gerade nicht so viel fühle von Gott. Nein, es ist nichts falsch an dir. Das ist unterschiedlich. Manchmal spürt man das und manchmal nicht. Es gibt unterschiedliche Phasen im Leben. Es sagt nichts darüber aus, ob Gott bei dir ist oder nicht. Gott ist bei dir. Die Bibel sagt es dir ganz deutlich. Ich werde dich nicht verlassen, sondern ich bin bei dir. Wenn du dich innerlich ganz zerbrochen fühlst und seelische Nöte hast, ist Gott sogar besonders dir besonders nah. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Oder du glaubst, Gott meint es nicht gut mit mir. Er hat da vielleicht ein Gebet nicht so erhört, wie ich es erhofft habe. Er hat mir den Ehepartner nicht geschenkt, den ich eigentlich haben wollte. Oder das gilt übrigens nicht für mich, ich habe einen Ehepartner geschenkt bekommen, den ich haben möchte. Ja, aber als ich krank wurde mit Krebs, ne, könnte schon der Gedanke nahe liegen, Gott meint's ja nicht gut mit mir. Ich meine, klar, ich weiß, dass die Krankheit kommt nicht von Gott, die kommt ja vom Teufel, aber Gott hat's ja auch irgendwie zugelassen, der meint's ja nicht gut mit mir. Dass er das jetzt so zulässt. Und das war schon ein Einschnitt in meinem Leben, ne? Und trotzdem wusste ich tief in mir, nein, echt, Gott meint es gut mit mir. Und er wird mich durchtragen, er wird mir nah sein und er wird das auch zu guten Dingen nutzen, auch wenn ich es jetzt noch nicht verstehen kann. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Gott meint es gut mit dir. Glaube nicht den Lügen des Teufels. Die Waffe vom Teufel ist die Lüge, dir diese Dinge einzureden. Aber die Waffe Gottes ist stärker und ist das Wort Gottes und die Veränderung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Lass uns beten. Mhm. Super, danke Lobpreisteam. Genau, ich würde gerne mit mir aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast so gute Gedanken über uns und du bist so interessiert an uns, an allen, an uns, an unserem Leben und so interessiert an unserer Veränderung. Nicht, weil du uns nicht magst. Willst du uns nicht verändern, damit du uns danach irgendwie mehr magst? Sondern weil es Gutes für uns und uns freisetzt und einander gut tut. Danke. Ja, und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden besonders berührst und begegnest. Du bist der Leiter dieses Prozesses, der heute seine Hand ausstreckt zu uns und uns einlädt, diesen Weg mit dir zusammenzugehen. Du bestimmst das Tempo, du bestimmst die Bereiche, die wir angehen. Und ich segne jeden im Namen Jesus, dass du in diesem inneren Dialog, den du mit dir selber hast, immer wieder Christus dazu holst, den Heiligen Geist dazu holst und mit ihm zusammen hineinschaust. Ich segne dich damit, wenn du die Bibel liest, dass du das sehen und erkennen kannst, was Gott über dich sagt und dass du es immer mehr aufnehmen kannst. Segne dich damit, verwandelt zu werden durch den Heiligen Geist, wie die Bibel es sagt. Wir schauen Gottes Herrlichkeit und werden so verwandelt in sein Wesen. Danke für deine